Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir feiern unseren Gott. Wir feiern Gottesdienst. Und ich bin froh, dass wir das auf diesem Wege tun können, wie wir das immerhin mit diesen technischen Möglichkeiten machen können. Auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Gottesdienst. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich denke viel darüber nach in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und ich persönlich, ich versuche immer irgendwie im Wort Gottes Dinge wiederzufinden, ohne jetzt der große Prophet zu sein, der irgendwie alles im Detail erklärt. Und ich bin auf einen wunderbaren Text gestoßen aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes, den ich gleich mit euch anschauen will. Diese Predigt heißt Weltschmerz und das ist natürlich ein schmerzhaftes Wort, aber ich bin so froh, dass die Bibel nicht einfach nur ein Märchenbuch ist, was uns alles schön ausmalt, aber nichts mit der Realität zu tun hat. So, wir leben in einer Krisenzeit und Krisenzeiten sind besondere Zeiten und das Wort Gottes hat uns für jede Phase auch immer etwas zu sagen. Ich lese uns aus dem Römer Kapitel 8 die Verse 18 bis 23. Da heißt es: Im Übrigen meine ich, also wer ist das Ich in diesem Text? Das ist der Paulus. Und der Paulus, der hat Gott schon auf ganz besondere Art und Weise erlebt. Er gehörte nicht zu diesen ersten 12 Zeugen, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, aber er hatte schon eine ganz, ganz besondere Begegnung auch mit dem Auferstandenen, mit dem, den wir ja feiern, an den wir glauben, wo wir wissen, er ist hier. Und Paulus hatte eine ganz besondere Begegnung. Das war ein Geschenk von Gott, das war gleichzeitig auch ein Auftrag von Gott an ihn. Und er hat Dinge erlebt und erfahren mit Gott, die tiefer sind, als die meisten Menschen je erlebt haben. Und er schreibt also, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit, okay, was sind jetzt die Leiden der jetzigen Zeit? Na, das waren natürlich erstmal die Leiden seiner Zeit, in der er lebte und wo es auch Leiden gab. Jetzt gibt es die Corona-Zeit und es wird vielleicht auch irgendwann die nächste Krise geben. Und wir hatten auch vorher schon Krisen. Also, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Okay, Paulus, fallen nicht ins Gewicht, na, kann man mal so locker sagen. Aber schauen wir uns das näher an, wie er das hier entfaltet. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Vers 22. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Ich möchte das mal ein bisschen so zusammenfassen, was Paulus hier schreibt. Er schreibt ja von Schmerzen, von Leiden, von Problemen. Er spricht also von den Leiden der jetzigen Zeit. Er spricht davon, dass die gesamte Schöpfung sehnsüchtig wartet. Er spricht davon, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wurde. Von der Last der Vergänglichkeit. Er spricht von einem Seufzen der ganzen Schöpfung. Also man kann sagen, der ganzen Kreatur, des Planeten Erde, der Tiere, der Pflanzen. Er spricht davon, dass auch wir als Gläubige seufzen, weil auch wir leben in dieser verfluchten Welt. Und unser Körper ist der Teil, der am meisten verbunden ist mit dieser Welt, der aber zu uns gehört, der auch ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Nun, wir haben die globale Corona-Krise. Davor hatten wir die Klimakrise. Ja, okay, ich verstehe den Einwand. Die haben wir auch immer noch, die Klimakrise. Nur wir Menschen schaffen ja gar nicht, alles wahrzunehmen, zu bewältigen, zu beachten. Wir haben auch eine Flüchtlingskrise. Auch die ist immer noch aktuell. Und Menschen leiden. Es gibt Hungersnöte, es gibt Erdbeben, Tsunamis, also nicht aktuell gerade, aber die haben wir gehabt, auch vor gar nicht langer Zeit. Es gibt viele Kriege, es gibt Armut. Es gibt den Ort Tschernobyl, der den allermeisten von uns bekannt ist. Dort brennt es gerade und man versucht, ein Feuer zu löschen an einem Atomkraftwerk, das ja auch durch menschliches Versagen viel Leid gebracht hat. Und vielleicht kann man in 1000 Jahren da nochmal wieder hin. Und da leben. Wir haben Meere, die wir zum Teil leer gefischt haben. Es gibt da immer dieses Wort von Überfischung. Ich habe das früher gar nicht verstanden, was denn Überfischung. Ja, also das heißt leer gefischt. Also Bereiche, wo nicht mehr die Fische sind, die da eigentlich waren. Wir haben Plastik in den Ozeanen. Ja, wir Menschen machen das wohl nicht so gut. Wir hinterlassen unseren Müll, ob das irgendwie im Meer ist oder ob das im Himalaya ist oder ob das im Weltall ist. Unsere Erde leidet und Menschen leiden. Und man kann sich natürlich auch fragen, wo ist eigentlich Gott? Ist das denn nicht sein Planet? Sind es nicht seine Geschöpfe? Was tut Gott denn eigentlich? Nun, ich bin davon überzeugt, dass Gott mitleidet. Ja, das ist uns deutlich geworden und das haben wir am Karfreitagsgottesdienst angeschaut. Und das hat einen breiten Platz in den Evangelien, dass Gott auf diese Erde gekommen ist und mitleidet mit dieser Erde, mit diesen Geschöpfen. Ich glaube, dass Gott mitleidet mit in all diesen Krisen, die wir erleben, teils verursacht haben, teils können wir uns auch nicht für alles mitschuldig fühlen. Weltschmerz. Aber in unserem Text wird uns natürlich auch noch etwas ganz anderes vermittelt, nämlich eine Hoffnung. Eine Hoffnung, von der Paulus hier spricht. Und ich nehme es diesem Mann schon ab, was er da aufgeschrieben hat und was er von ganzem Herzen vermittelt hat, als er vielleicht im Jahr 55 in der Stadt Korinth lebte und einen Brief geschrieben hat an die Gemeinde in Rom. Er spricht von Herrlichkeit. Inmitten von diesem Text, wo er das Leiden, den Schmerz, Geburtswehen, wo er das nicht verleugnet, wo er sehr realistisch draufschaut auf den Zustand, spricht er von Herrlichkeit. In Vers 18 haben wir ja gesehen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird. Ja, das ist nun jetzt ein ganz schöner Spagat. Die Herrlichkeit. Herrlichkeit. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen mehr auszumalen. Was heißt eigentlich Herrlichkeit? Herrlich ist, also herrlich ist etwas, was prächtig ist, was glanzvoll ist, was würdevoll ist, was majestätisch ist, was überfließend ist, was reich ist, was exzellent ist, was perfekt ist, was schön ist, was brillant ist. Und ich denke, da gibt es auch eine Sehnsucht irgendwo in jedem von uns nach dieser Art von Herrlichkeit, von Schönheit. Und ich musste auch kurz an die Beschreibungen der unsichtbaren Welt in der Offenbarung denken, denn da wird auch die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Da werden zum Teil die besten Edelsteine erwähnt, einfach als Anschauung für uns, wie denn die herrliche Welt Gottes ist. Also ob nun Corona-Krise oder Krankheit oder Verfolgung oder Einsamkeit, Ungerechtigkeit, Paulus sagt, ich denke an die Herrlichkeit Gottes und es hilft mir. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man natürlich auch sagen kann, na ja, Paulus, aber so religiöse Träumerei und Weltflucht, das ist ja jetzt auch eigentlich nicht die Lösung, oder? Ja, so kann man denken, wenn man schwärmt von der Herrlichkeit Gottes, die kommen wird und da gehe ich gleich noch drauf ein, die irgendwie aber auch schon erlebbar ist. Ja, man könnte das so meinen, der Paulus einfach ein Schwärmer, ein Weltflüchter, ein religiöser Träumer. Aber wer sich mit seinem Leben beschäftigt, und im Neuen Testament wird ja ziemlich viel von ihm berichtet, dann stellen wir fest, dass gerade Paulus ein sehr tatkräftiger Mensch war. Den konnte ja gar keiner halten. Ja, selbst als sein Leben so bedroht war, dass man ihn einmal steinigte, stand er auf und er ging wieder dahin und er sagte, ich tue meinen Dienst, ich möchte den Menschen helfen in dieser Zeit, in meiner Generation. Paulus war unermüdlich. Er war ein Reisender, obwohl das auch schwere Reisen waren. Er hat Schiffbruch erlebt, er war unterwegs, er hat junge Leiter begleitet, er hat Gemeinden gegründet, er hat das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus weitergesagt. Er war ganz bestimmt keiner, der flüchtete in der Welt und der nur religiös geträumt hat. Er hat den Tatsachen ins Auge geschaut, er hat gelitten, er hat gekämpft und er hat an die Herrlichkeit Gottes gedacht. Und er empfiehlt das auch jedem Menschen, insbesondere da zunächst mal den Gläubigen in Rom, aber somit ja auch heute uns. Er hat an die Herrlichkeit gedacht, an das Happy End. Ich finde diesen Begriff noch viel zu flach. Aber er hat daran gedacht, dass Gott das letzte Wort hat. Und dass es Entwicklungsprozesse, Erneuerungsprozesse auf dieser Erde gibt, die ein gutes Ende haben werden. Und der nächste ganz große Zeitpunkt, auf den die Menschheit wartet, naja, ich weiß, da warten nicht alle drauf, aber wir als Gläubige warten da drauf, ist, wenn Jesus Christus sichtbar wiederkommt. Wann wird das sein? Keine Ahnung. Ist die Corona-Krise jetzt das Zeichen, dass er bald kommt? Keine Ahnung. Ich vermute eher, das ist so eine dieser Wehen, dieser Geburtswehen für den neuen Himmel und die neue Erde. Ich vermute, da gibt es noch mal ein paar andere Wehen. Ich habe diese Woche telefoniert mit einer älteren Frau aus unserer Gemeinde und wir haben uns so unterhalten und wie es ihr denn so geht und so. Und sie sagte, ja, mich erinnert das doch irgendwie an manche Aussagen, die wir in der Schrift lesen, von den Geburtswehen, von den Wehen. Und ich dachte, ja, und ich habe mit ihr darüber geredet, genau, das finde ich auch, das finde ich da irgendwo wieder und das macht mir auch Hoffnung. Nun, Geburtswehen, Wehen, sind schmerzhaft. Nun, ja, ich rede hier als Mann, ich habe das nicht erlebt, meine Frau hat das erlebt. Ich war bei allen 4 Geburten dabei und konnte ein bisschen mitfühlen. Geburtswehen sind schmerzhaft. Diese Welt hat Schmerzen, Weltschmerz. Aber das Ganze hat doch irgendwie ein gutes Ziel. Den neuen Himmel und die neue Erde, um mal so den ganz großen Bogen zu spannen. Herrlichkeit. Nun, Herrlichkeit ist etwas, mit dem wir verbunden sind durch den Heiligen Geist. Wie ich sagte, da möchte ich gleich noch zu kommen. Doch zunächst nochmal zu einem anderen Begriff, den Paulus hier erwähnt, nämlich Freiheit. Ja, Freiheit, mitten in diesem Text von Leiden und Vergänglichkeit. In Vers 21 heißt es, dass wir befreit werden von der Vergänglichkeit und dass wir teilhaben an der Freiheit der Kinder Gottes. Was für eine wunderbare Aussage. Freiheit. Nun, Freiheit, wir sind gerade nicht frei von der Krise, von der Corona-Krise. Da sind wir gerade nicht frei, da sind wir mittendrin. In diesen Schmerzen dieser Welt. Aber wir haben schon Anteil an einer ganz besonderen Freiheit. Denn wir als Kinder Gottes sind beschenkt worden mit dem Heiligen Geist. Und es gibt etwas, was Menschen knechtet. Es ist zum Beispiel die Sorge und die Angst. Die gibt es natürlich in dieser Zeit. Und es gibt auch die Angst vor dem Tod. Und auch das müssen manche Menschen jetzt erleben und haben sie immer erlebt. Und wir denken da auch an die Menschen, die jetzt in den Krankenhäusern sind, in den Seniorenheimen. Und die darüber nachdenken, dass es irgendwann zu Ende geht. Ja, es gibt eine Angst vor dem Tod, es gibt eine Angst vor dem Sterben, es gibt Angst vor Krankheiten. Das wollen wir nicht schönreden und wegreden. In dem Ganzen sagt Paulus, es gibt eine Freiheit. Es gibt eine Freiheit, die wir auch jetzt schon erleben können. Es ist eine innere Freiheit, es ist eine innere Stärke. Es ist die Freiheit vor der Angst, vor dem, was noch kommt. Als gläubige Menschen haben wir Kontakt mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Wie können wir das behaupten? Nun, dieser Kontaktpunkt ist eben Jesus Christus. Letzte Woche haben wir das gefeiert, dass er den Tod überwunden hat und dass er durchgebrochen ist, dass er eben nicht in dieser vergänglichen Schöpfung verhaften blieb, als er starb am Kreuz, sondern er stand auf von den Toten. Er hat auch seine Jünger damals besucht. Er hat das ganz stark bestätigt für sie. Und unser Glaube basiert auch auf diesem Glauben, der uns bezeugt ist in der Schrift, in der Bibel. So, Jesus Christus ist schon komplett befreit. Der ist befreit von allem. Aber Jesus Christus ist auch da und sagt, ich schenke euch auch Freiheit. Ich möchte euch eure Ängste nehmen, ich möchte euch eure Sorgen nehmen. Ja, er sagt uns nicht alles, was als nächstes kommt. Gerade in dieser Zeit erleben wir ja, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir nicht alles planen können, dass es nicht danach geht, wie wir es gerne hätten, sondern wir sind auf einmal in einer Situation, wo wir schauen müssen, was wird die nächsten Tage, die nächsten Wochen sein, wann werden wir wieder öffentliche Gottesdienste feiern. Eine sehr spannende Zeit. Und gerade ich als einer, der gern plant, ich leide schon darunter. Aber die Realität ist doch, dass wir als Menschen sowieso nicht alles im Griff haben und sowieso nicht alles planen können. So, das könnte schon nochmal starke Ängste auslösen, aber der Trost und die Zuversicht und die Hoffnung und die Gewissheit, die liegt doch darin, dass ich in Kontakt bin mit Jesus Christus. Dass ich Kontakt zu ihm habe durch den Heiligen Geist. Dass ich eine innere Freiheit habe, die mich ein Stück weit frei macht von den ganzen Problemen dieser Welt. Und damit meine ich eben nicht, dass ich jetzt Welt flüchte, dass ich nur träume, sondern dass ich gerade jetzt in dieser Welt tue, was ich tun kann, mein Bestes gebe, aber ich bin connected mit Jesus Christus, mit dem, der den Tod überwunden hat, der zu Rechten des Vaters sitzt und der, naja, das dauert immer noch, wir müssen noch warten, bis er wirklich sichtbar kommt und dann auch wirklich alle Probleme lösen wird und auch diese Schöpfung erneuern wird zu einer Freiheit, die sie in gewissem Sinne im Garten Eden damals hatte. Aber ich glaube, was kommen wird, ist noch größer, ist noch herrlicher, ist noch mehr. Es ist wirklich Freiheit von allem, was Schmerzen verursacht, was Sorgen bringt, was Ängste erzeugt. Nun, die Befreiung, die wir erleben als Menschen, die wir unser Herz Jesus Christus anvertrauen und ihm öffnen und sagen, komm in mein Leben, sei mein Herr, sei mein Befreier, sei mein Retter. Die Freiheit, die wir erleben, die ist zunächst mal innen. Die Erneuerungsprozesse Gottes, die gehen von innen nach außen. Da ist zunächst mal dieses, ja, ich bin angekommen, ich bin bei Gott. Gott ist wirklich da, er liebt mich, er ist für mich. Was kann gegen mich sein? Ich empfehle einfach mal das ganze Umfeld von Römer Kapitel 8 zu lesen. Wunderbare Worte. Keine Verdammnis, keine Verfluchung, keine Verurteilung mehr für die, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Das ist innere Freiheit, das ist wunderbare Freiheit, das ist ein gutes Gewissen. Das ist der Punkt, ich weiß, wem ich danke, nämlich meinem wunderbaren Gott, der mich befreit und erlöst hat, der mir seinen Sohn geschenkt hat. Da ist Befreiung ja, von schlechtem Gewissen, von Sorgen, von Ängsten. Ja, das gibt es zwischendurch auch noch mal immer wieder, weil man natürlich in dieser Welt hier unterwegs ist, aber immer wieder kann ich das bei Gott abgeben, kann ich das bei Gott abladen und kann ihn bitten, komm, und füll mich und segne mich und lass mich Anteil haben an dir. Und diesen Anteil habe ich und diesen Anteil kannst du haben. Das ist das Geheimnis der gläubigen Menschen, dass wir Anteil haben an Gott, dass wir einen Kontakt haben zu Gottes herrlicher Welt, von dem wir Ermutigung bekommen und wo wir unsere Sorgen abladen können. Wir haben eine neue Identität, wir sind neu gemacht, von innen nach außen. Diese Welt macht ja ziemlich viel Druck. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber diese Welt sagt eigentlich, du musst schneller sein, du musst reicher sein, du musst stärker sein, du musst schlanker sein, du musst potenter sein, du musst berühmter sein, du musst besser sein, du musst mehr Likes haben und so weiter und so weiter. Das ist irgendwie so der Geist in dieser Welt. Das ist irgendwie so ein Sklaventreiber, der immer mehr pusht und antreibt. Und mehr oder weniger kennen wir das doch alle ein Stück weit. Davon sind wir befreit durch Jesus Christus, indem er sagt, ich nehme dich an, wie du bist. Ich bin total für dich. Ich schenke dir Vergebung der Schuld und ich schenke dir Annahme, dass du ein Kind Gottes bist. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Das ist unglaublich. Diese herrliche innere Freiheit, die jetzt schon gilt. Nun, in Vers 23 ist also von dem Geist die Rede. Römer 8, 23, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, hier ist vom Heiligen Geist die Rede. Und das ist der erste Teil des künftigen Erbes. Auch wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung noch aussteht. Und was ist die volle Verwirklichung, die noch aussteht? Nun, Paulus hat es geschrieben, dass auch unser Körper erlöst wird. Ja, von innen nach außen. So läuft der Erneuerungsprozess Gottes, von innen nach außen. Zunächst mal der innere Mensch, Geist und Seele, erneuert, befreit, verbunden mit Gott durch seinen Geist. Nicht so sichtbar, aber real. Und der Körper, das kommt noch. Das kommt später. Wie können wir das denn wissen? Wie können wir das sagen? Ich meine, jeder Mensch wird beerdigt und der Körper verwest, weil er Teil der verfluchten Welt ist. Aber es gibt eine Auferstehung. Jesus Christus war der Erste, das war sein Vorrecht, sein Privileg. Er war der Erste, der von den Toten auferstand. Und auch wir Gläubige, wir werden auferstehen. Jesus Christus wird wiederkommen und die Gräber werden sich öffnen, das klingt jetzt gruselig. Aber alle Menschen werden wieder aufstehen. Und das Entscheidende ist, habe ich Kontakt mit Jesus Christus oder nicht, weil dann entscheidet sich eine Menge, wie es danach weitergeht. Aber ich möchte jetzt reden von dem Paulus hier redet, nämlich für die, die mit Gott in Verbindung sind, diese volle Verwirklichung dessen, was noch kommen wird. Diese Welt wurde leider vom Bösen erobert, Schlange und Garten und so weiter. Aber die Dreieinigkeit ist dabei, diese Welt zurückzuerobern. Die souveräne Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Geist. Christus kam auf diese Welt. Das feiern wir immer Weihnachten, so als Baby. Und der Heilige Geist, der kam an Pfingsten auf diese Welt. Und bald wird auch der Vater kommen. Wenn Christus wiederkommt und wenn dann auch diese ganze Welt vollendet wird, erneuert wird. Der Petrus, so ein anderer Mann Gottes, der hat mal gesagt, dass die Elemente, dass diese Welt zerschmelzen wird. Boah, was für ein krasses Bild. Aber ich stelle mir das so vor, dass diese Welt, die wird auch nochmal komplett geläutert. Da wird alles zerschmolzen und dann gibt es neuer Himmel und neue Erde. Das ist später, das wissen wir nicht wann, aber das wissen wir durch die Schrift, das wird uns gelehrt, das ist der rote Faden, der sich überall durchwebt. Der Geist Gottes ist da, er ist jetzt da, er ist in denen, die das Herz aufgemacht haben für Gott. Und der Heilige Geist, er ist uns ganz nah, er hilft uns zu beten, er hilft uns, Jesus zu vertrauen, er tröstet uns. Wir sind nicht allein in dieser Welt, er motiviert uns, er macht uns kreativ. Er zeigt uns die herrliche Zukunft, wie wir das jetzt ein Stück weit angeschaut haben. Und er vermittelt jedem Menschen, der sich ihm öffnet, du bist wichtig, weil Gott liebt dich. Er gab seinen Sohn für dich. Weltschmerz? Ja. Es gibt ein Leiden in dieser Welt, es gibt ein Leiden an dieser Welt. Alle Menschen, die ein bisschen tiefer nachdenken, die auch Dinge ein bisschen an sich ranlassen, die leiden. Da gibt es einen Schmerz. Ein Weltschmerz, eine gewisse Traurigkeit über den Zustand dieser Welt. Aber es gibt die Welterlösung. Unser Erlöser ist schon einmal gekommen, ist aber unsichtbar jetzt. Er wird sichtbar wiederkommen. Das Ende aller Krisen. Und es wird auch ein Ende der Corona-Krise geben. Keine Ahnung wann. Ich bete dafür, ich hoffe darauf, dass wir auch bald wieder hier im Evangeliumshaus unsere Gottesdienste feiern können, wo wir uns alle viel mehr wahrnehmen können. Unser Glaube ist fest gegründet auf dem, was die Bibel uns sagt. Wir sind unterwegs mit unserem wunderbaren Gott und sein Trost ist real, seine Hoffnung ist real. Und ich möchte jetzt gerne noch zum Abschluss dieser Predigt beten. Herr Jesus, manchmal denke ich, und wenn ich mir das alles nur ausdenke, aber Herr Jesus, dann ist in meinem Herzen wieder so eine Gewissheit und auch eine Freude, dass ich mir sage, das ist nicht möglich mit positivem Denken. Das ist real. Du hast mich gesucht und du hast mich gefunden. Und ich durfte dich erkennen. Und ich danke dir, dass das so real ist. Ich bin nicht wichtiger oder unwichtiger als jemand anders. Du hast dich dem Paulus gezeigt, dem Petrus. Du hast dich vielen Menschen gezeigt. Und ja, Herr Jesus, manchmal wünsche ich mir schon die Sichtbarkeit, aber da muss ich noch warten. Aber ich danke dir für diesen wirklich direkten Draht zu dir, für dieses Wissen, du bist da. Danke, Herr Jesus. Und mein Gebet ist, dass du das jedem schenkst, der diese Predigt hört, der an diesem Gottesdienst teilnimmt. Ich bitte dich, schenk es jedem Menschen, hilf, die Herzen zu öffnen und dich zu empfangen als den Herrn, Vergeber der Schuld, Erlöser, Befreier, Erretter, Freund und Bruder. Danke, Jesus, für den Trost und für die Hoffnung, die wir in dir haben. Danke, Herr Jesus. Amen.